Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 16. April 2025. Gestern und vorgestern war ich in Bosnien-Herzegowina, dem Vielvölkerstaat im Balkan, der allerdings auch Züge, man muss das leider sagen, eines gescheiterten, eines Failed State hat. Eine hochkomplizierte Verfassung, zurückgehend auf das Dayton Agreement von 1995, ein Abkommen, dass diese Verwicklungen, Verrenkungen und auch Konflikte, die wir heute beobachten, in vielerlei Hinsicht nicht verhindern konnte, vielleicht sogar heraufbeschwören musste. Im Moment hängt der Haussegen in dieser föderativen Republik Bosnien-Herzegowina besonders schief. Der Chef, der Präsident der Serbenrepublik, Republika Srpska, Milorad Dodik, ist angeklagt vom Bundesgericht in Sarajevo. Ein Jahr Gefängnis, 6 Jahre Verbot, politische Ämter zu bekleiden. Warum? Weil sich Dodik weigert, die Autorität des hohen Gesandten Christian Schmidt anzuerkennen. Ein hoher Gesandter, ein Statthalter gewissermaßen, der damaligen Siegermächte, faktisch ein Statthalter der Europäischen Union in Sarajevo, der nach Auffassung der bosnischen Serben sein Amt, das eher ein helfendes, ein ermöglichendes Amt sein sollte, allzu übergriffig interpretiert. Und weil eben der gewählte Präsident der Republika Srpska sich nicht an die Verfügungen hält, des, und das muss man betonen, nicht gewählten hohen Repräsentanten, der übrigens auch nicht vom UNO-Sicherheitsrat in seinem Amt bestätigt worden ist, im Unterschied zu all seinen Vorgängern. Das ist gewissermaßen die Urwurzel dieser Konflikte. Und Sie haben darüber lesen können in den Schlagzeilen. Milorad Dodik, die Republika Srpska ist ja ein kleiner Verbund, eine Teilrepublik, eine autonome Teilrepublik in Bosnien-Herzegowina. Und dieser Staatschef hat das also in die internationalen Schlagzeilen gebracht, auch deshalb, weil er international sehr gut vernetzt ist. Er hat hervorragende Beziehungen zu Israel. Er war bei Benjamin Netanyahu in Jerusalem, aber auch bei Wladimir Putin in Moskau. Und wir haben mit Milorad Dodik ja schon im letzten Jahr gesprochen. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, eines der allerersten Interviews mit ihm zu führen, seit eben dieser Gerichtshammer auf ihm niedergegangen ist. Und es ist also sehr interessant. Wir haben natürlich über die aus seiner Sicht politische Motivation hinter dem Urteil gesprochen, dann aber auch über die internationale Lage unter besonderer Berücksichtigung seiner jüngsten Kontakte mit Putin und Netanyahu. Das Videointerview wird demnächst ausgestrahlt. Wir müssen da noch die Untertitel besorgen. In der gedruckten Fassung werden Sie in der morgigen Weltwoche am Donnerstag das lesen können. Audiatur et altera pars in dubio pro reo. Die Weltwoche hält die rechtsstaatlichen Standards hoch. Wir folgen eben nicht dem Mediengrundsatz der Gerichtshöfe der Moral, die keine Prozessordnung kennen. Das ist das große Problem, die große Seuche der Gegenwart, der Moralismus, die Verabsolutierung der eigenen Meinung und auch die Anmaßung von Wissen, die dahinter steckt, und eben auch dieses moralische Riesengefühl, das da sich immer wieder bahnbricht, da diese Selbstaufblusterung der Moralinstanzen, die da dröhnend sich in Szene setzen, da gilt es einfach immer wieder treffsicher die Luft rauszulassen. Doch jetzt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige zu einem ebenfalls sehr brisanten und wichtigen Thema. Liegt das Gold eigentlich noch in Fort Knox? US-Präsident Donald Trump will das prüfen lassen. Er scheint ein Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Gold ist ein Anker der Stabilität. Was aber sollen Privatanleger tun, die kein Fort Knox besitzen? Silber ist für sie noch interessanter als Gold, denn es ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte und notiert weit unter seinem letzten Hoch. Dabei wächst der Hunger nach Silber weltweit. Schon 70% des Silbers gehen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Nachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen, denn in jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber. Besonders einfach können Sie mit einem S-Deposito der BB Wertmetall vom Potenzial des Silbers profitieren. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, für jeden Euro, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch. silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir fahren fort mit guten Nachrichten. In Europa gibt es bald ein erstes Alzheimer-Medikament, das die Krankheit verlangsamen kann. Eine entsprechende Zulassung erteilte die Europäische Kommission. Das Mittel Leqembi der beiden Unternehmen Eisai und Biogen kommt allerdings nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patienten in Frage. Aber immerhin, und ich feiere diese medizinischen Durchbrüche. Das ist für mich ein Zeichen des Fortschritts. Und natürlich kann man geteilter Meinung darüber sein, ob das Neandertaler Stammhirn des Menschen wirklich entwicklungsfähig sei, ob sich die menschliche Natur in den letzten 35.000, 50.000 Jahren oder vielleicht 100.000 Jahren ernsthaft verändert habe. Das kann man bezweifeln. Die menschliche Natur ist vermutlich ziemlich konstant. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Geschichtsbücher lese oder auch historische Romane. Hat eben schon in der Vergangenheit gemenschelt oder eben im Alten Testament, wenn Sie die Bibel lesen, das ist ja etwas vom Tröstlichsten, was es gibt, weil man sieht dann, schon früher spinnte die Menschheit, aber es gibt sie ja immer noch, also muss es doch eine gnädige Macht geben, die über uns waltet, denn wenn der Mensch sich selber überlassen bliebe, dann hätte er sich vermutlich schon längst ausgerottet. Aber einen sicheren Indikator für Fortschritt ist eben die Medizin und allen, die da fortschrittsskeptisch sind, die da etwas zynisch abwinken. Und man kann tatsächlich auch Argumente finden, weil die Leute bilden sich ja auch auf ihren Fortschritt zu viel ein. Die seien einfach daran erinnert, zum Beispiel an die Zahnmedizin. Also es gibt definitiv Fortschritt. Also wenn man vor 150 Jahren zum Zahnarzt gehen musste, dann war das etwas anderes, als wenn man heute zum Zahnarzt gehen muss. Und vergessen wir auch nicht die großartigen industriellen Revolutionen, die es gegeben hat in den letzten 300, 400 Jahren, die britische industrielle Revolution, die dann übergegriffen hat, natürlich auf Deutschland ganz vorne dabei im 19. Jahrhundert, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das hat zu einem Quantensprung in der Zurückdrängung der Armut geführt. Auch das darf nicht ausgeblendet werden. Die Ziele des Marxismus sind von den Kapitalisten verwirklicht worden. Natürlich nicht vollständig, zum Glück nicht vollständig, aber dieser Fortschritt, diese Befreiung, die hat ganz Wesentliches geleistet und eine der innovativsten Branchen. Und die bekommt am wenigsten Lob, am wenigsten Kredit dafür. Eine der innovativsten Branchen ist die Landwirtschaft. Die landwirtschaftliche Revolution, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, ist gigantisch, weil sie hat dazu geführt, dass viel mehr Menschen sich heute ernähren können. Und das kommt den Menschen dann manchmal selber unheimlich vor. Sie schwindeln, beziehungsweise sie haben Schwindelgefühle, sie schwindeln auch, aber sie haben Schwindelgefühle, ob sich selbst und misstrauen daran, dem eigenen Wachstum, sehen die Grenzen des Wachstums. Aber es ist schon unglaublich, was da für ein Fortschritt stattgefunden hat. Eine Emanzipation im Materiellen, aber eben auch im Politischen. Und da ist das zentrale Ereignis natürlich 1775, als die Farmer in den Vereinigten Staaten an jener berühmten Brücke, es gibt ein Gedicht von Emerson, den ersten Schuss abgegeben haben gegen die englischen Kolonialherren. Und dieser Schuss ist auf der ganzen Welt erhört worden und hat die Revolutionen, die Befreiungsbewegungen weltweit inspiriert. In Frankreich, dann in vielen späteren Jahren und Jahrzehnten in anderen Ländern diese Kugel, wenn man so will, ein berühmtes Bild des britischen Historikers Arnold Toynbee, diese Kugel hat die Erde mehrfach umkreist und immer wieder das Feuer der Freiheit entzündet, ausgehend von den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja gewissermaßen eine Freiheitskolonie aus Europa ganz ursprünglich waren. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich pikant, die USA von heute anzuschauen. Einstmals die USA ein Versprechen auch für alle, die nicht nach vorne kommen konnten, die eben in die USA auswanderten, um dort sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt großartige Beispiele. Ich habe mal gelesen von einem bayerischen Bauernsohn, beziehungsweise von einem, nein, nicht Bauernsohn, von einem bayerischen, in dem sie nicht gelernten Flüchtling, der sich eine Existenz in Kentucky aufbauen konnte, in einem abgelegenen Tal als Bauer, hat dort riesige Ländereien aufgebaut und konnte sogar seinen Söhnen dann Farmen zur Verfügung stellen. Das war eben das Fortschrittsversprechen der Vereinigten Staaten. Und wenn man heute sieht, wie sich die amerikanische Regierung mit Zöllen wehrt, Mauern baut, dann könnte man das auch als Abkehr von der amerikanischen Idee interpretieren, auseinandergesetzt aus der Tiefe des historischen Raums dagegen die aktuelle Administration Trump. Doch ich warne davor, in der aktuellen Stimmung, die sehr aufgeheizt und einseitig ist, da stimme ich nicht so leicht und sehr, sehr ungern in den Mainstream ein. Es gilt eben da immer wieder, die Widerhaken zu finden, denn diese Massenstimmungen, diese Massenpsychosen, die wir immer wieder erlebt haben, Corona, Migration, Ukraine-Krieg, die führen eben zu kollektiver Verblendung. Aber wir haben mit dem Fortschritt begonnen. Dann ein Thema, das in Deutschland die Medien beschäftigt, ist der Verzicht von Carsten Linnemann auf den ihm angebotenen Posten eines Wirtschaftsministers. Und Linnemann, der gilt ja so als konservatives Gewissen, der von Friedrich Merz auch ziemlich kurvenreich jetzt da durch die Gegenwart geführten CDU-CSU, um es zurückhaltend auszudrücken, eben dieser konservative Hoffnungsträger, der versagt sich nun einer Mitarbeit und da wird jetzt alles hineininterpretiert, eine Kritik könnte das sein an Merz. Julian Reichelt auf seinem Portal News jubelt ihn geradezu hoch und sagt, das sei eben Gradlinigkeit. Mag sein, dass das hineinspielt, das wäre dann der stille Protest, aber wenn Carsten Linnemann nicht einverstanden ist mit seinem Chef, dann finde ich, aber vielleicht habe ich da etwas überhört, da müsste er sich ganz deutlich zu Wort melden und müsste sagen, ich finde das wirklich gefährlich, ich finde das nicht gut und ich habe aus inhaltlichen Gründen verzichtet, dieses Amt zu übernehmen. Denn wenn er das nicht sagt, dann gibt es zumindest plausibel noch eine zweite Interpretation, gar keine unwahrscheinliche. Das Amt des Wirtschaftsministers in der Bundesrepublik ist ziemlich undankbar. Sie haben zwar hohes Prestige, hohe Aufmerksamkeit, aber sie haben sehr, sehr wenig zu sagen. Siehe Robert Habeck, der ist da ziemlich verglüht, natürlich auch wegen sich selber. Aber dieses Amt, ich habe das schon früher gesehen in anderen Regierungen, Michael Gloss etwa, der CSUler, der da als Wirtschaftsminister wirkte, in Anführungszeichen, ist ein schwieriges Amt. Also vielleicht ist der Carsten Linnemann aus anderen Motiven jetzt nicht angetreten, aber es zeigt doch, dass in den Medien zumindest gewissermaßen so eine Art sehnsuchtskonservatives Milieu vorhanden ist, das sich immerhin wünscht, dass der Carsten Linnemann aus inhaltlichen Gründen bei dieser sich jetzt formierenden Regierung nicht mitmacht. Die bevorstehende finanzielle Scheidung zwischen den USA und China. Ja, wir haben einen klassischen Krieg. Die Amerikaner wehren sich gegen ihren relativen Abstieg auf der Weltbühne. Nach dem Ende des Kalten Kriegs standen sie einsam und unangefochten da. Mittlerweile haben die USA realisiert, dass sie nicht einfach frei entscheiden können auf diesem Planeten. Es gibt andere multipolare Faktoren und dagegen wehrt sich jetzt US-Präsident Donald Trump. Ich bin skeptisch, was Zollmaßnahmen und kriegerische Zuspitzungen des Welthandels angeht. Allerdings bin ich auch misstrauisch bei der unilateralen Verdammung von allem, was jetzt in Washington passiert. Es gibt richtige Diagnosen, es gibt richtige Befunde, die der Politik jetzt zugrunde liegen, aber sie wird schon zusehends erratisch inszeniert. Mal so, mal hüst, mal hot, das sät Unsicherheit. Es melden sich jetzt auch sehr zurückhaltende Kommentatoren zu Wort, wie etwa Jamie Dimon, der erfolgreichste Bankier der Welt, Chef von JP Morgan. Er hat sowohl auf Fox TV wie jetzt auch in der Financial Times sich ausgiebig zu dem geäußert. Natürlich vorsichtig, diplomatisch, auch politisch hochgeschickt, aber die Botschaft ist klar: Mit dieser Zollpolitik zerstöre die amerikanische Regierung die Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen in die Vereinigten Staaten als Sicherheitsanker des Welthandels. Auf der anderen Seite eben das Motiv dieser Regierung, die vielleicht etwas alarmiert, verzweifelt wäre zu stark gesagt, aber alarmiert einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass die ganze Industrie abgewandert ist, dass natürlich auch die das Bildungsfundament gar nicht mehr gegeben ist für all diese industriellen Jobs, die man gerne hätte. Die Schulden steigen, es gibt eine auf Pump finanzierte Importwirtschaft, da möchte man jetzt die Reißleine ziehen, und ich würde dem amerikanischen Präsidenten immer noch attestieren, dass er seine Zölle nicht als philosophische Antwort, sozusagen als Reset des Welthandels begriffen haben möchte, aber wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Wo ich sehr skeptisch bin, aus schweizerischer Sicht, wobei die Amerikaner sehen das natürlich anders, das ist auch nichts Neues in der Geschichte, jetzt diese Rivalität Amerika-China, die gehen aufeinander los, da können wir nichts daran ändern, auf keinen Fall dürfen wir uns da auf irgendeine Seite schlagen lassen, und das ist für die Schweiz wichtig, auch für Deutschland. Unsere Volkswirtschaften sind auch auf China angewiesen, auf alle Länder. Wir sind zu klein, um bei uns selber stehen zu bleiben, und die Verführung, eben auf der richtigen Seite zu stehen, da bei den Blöcken mitzumachen, das ist gefährlich. Man muss am Schluss die eigenen Interessen muss man vertreten, und die eigenen Interessen muss man vor allem kennen. Und das ist ja das große Problem in der Bundesrepublik, dass bis vor kurzem ja nur schon das Wort deutsche Interessen mit einem Pesthauch behaftet war, im Giftschrank versorgt worden ist. Ukraine-Gespräche hängen von Russlands Raketenangriff am Palmsonntag ab. Ukraine bezeichnet Angriff auf Kirchgänger als Kriegsverbrechen. Trump schreibt es einem Fehler zu, während Moskau behauptet, es sei ein legitimer militärischer Treffer gewesen. Zu den Vorgängen in der Ukraine lese ich inzwischen etwas weniger die europäischen Mainstream-Zeitungen, schon gar nicht die deutschen. Ich weiche aus auf chinesische, auf internationale Quellen, um einen vielleicht etwas unabhängigeren Blick zu bekommen. Oder ich lese die Weltwoche. Wichtig ist einfach, und hier vorauszuschicken, im Krieg ist alles Propaganda. Sie können also nichts glauben. Und deshalb ist nur schon die Schlagzeilen-Dröhnerei ein Betrug, da diese Stalin-Georgel da der Medien, die immer so tun, als wüssten sie ganz genau Bescheid. Und bei diesem Angriff auf Sumy war es ja auch wieder so in Deutschland, ganz klar, man ist draufgesprungen, hat gesagt, seht ihr hier, das ist die Bestie, Putin an einem Palmsonntag, ein Kriegsverbrechen, der deutsche mutmaßliche Kanzler da, Friedrich Merz, hat sich entsprechend geäußert. Und das sind einfach ganz schlechte Zeichen, meine Damen und Herren. Das sind auch Politiker, die keine Nerven haben. Und das ist auch ein Verdacht, der sich bei mir zusehends einstellt, dass der Friedrich Merz hier einfach eine mangelhafte politische Impulskontrolle hat. Der lässt sich zu schnell von seinen Impulsen, von seinen Emotionen, von seinen Gefühlen, einfach von dem beirren, was ihm gerade durch die Rübe rauscht. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch hier ausdrücke. Man muss gerade im Krieg cool bleiben. Du darfst nicht jeder Nachricht hinterher galoppieren und dann weitreichende Entscheidungen treffen wollen. Aufgrund dieser Berichterstattung hat der Friedrich Merz gesagt, ja selbstverständlich werden jetzt dann Taurus-Raketen in die Ukraine geliefert. Das ist doch außenpolitischer Selbstmord für Deutschland. Das darf doch Deutschland, gerade Deutschland, mit seiner Geschichte mit Russland überhaupt nicht tun. Das ist eine völlig autistische, um die Autisten nicht zu beleidigen, eine autistische diplomatieblinde Politik, so geht's doch einfach nicht. Auch mit dieser kriegerischen Sprache beschwört man nur das Schlechteste herauf. Und vor allem stützt sich ja dann diese unsolide, unseriöse, emotionale Politik aus dem Bauch heraus, diese Twitter-Politik sozusagen, ja, die Direktkommunikation aus dem Unterleib zum Mund unter Ausschaltung des Hirns, die beruht dann noch auf Fake News. Denn wenn man jetzt sich mit etwas Abstand und bei aller Vorsicht mit den Nachrichten auseinandersetzt, dann stellt man fest, aha, der Militärgouverneur dieser betreffenden Stadt, Azumi, oder der Region, hat tatsächlich an diesem Sonntag eine Preisverleihung ausgeschrieben, höherer Offiziere militärischer Kader in Sunni. Und er hat dazu bewusst, lesen wir hier zum Beispiel in der Asia Times, er hat dazu bewusst Zivilisten eingeladen, in der Hoffnung, dass dies die Russen davon abhalten könnte, auf diese Stadt einen Angriff zu lancieren. Diese Stadt befindet sich ja in unmittelbarer Nähe zu dem Gebiet von Kursk, wo die Ukrainer angegriffen haben. Aber da hat er sich eben gröblich verkalkuliert. Und jetzt sehen Sie, das habe ich hier in der Sendung auch schon gesagt, dass eben die Ukrainer die Zivilbevölkerung zum Teil als menschlichen Schutzschild einsetzen. Und nein, die Russen haben keinen völkerrechtlichen Anspruch darauf, Kollateralschäden zu produzieren im Krieg. Übrigens auch nicht Israel bei einer völlig unterschiedlichen Ausgangslage des Kriegsgeschehens dort. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir sprechen jetzt von der Ukraine und von diesem Krieg. Aber er hat keinen Anspruch völkerrechtlich darauf. Aber die Ukrainer haben eben auch keinen völkerrechtlichen Anspruch darauf, ihre Militärzusammenkünfte im zivilen Kontext oder sozusagen hinter dem vermeintlichen Schutzschild ziviler Infrastrukturen oder eben von Zivilisten höchstpersönlich abzuhalten. Das ist eine brandgefährliche Sache und das Verflixte, das einfach das Verteufelte an dieser ganzen Sache ist, dass das bei uns nicht berichtet wird. Die Medien haben hier eine ganz massive Mitverantwortung, eine Mitschuld an der Aufmunitionierung der öffentlichen Stimmung. Ich plädiere für einen kühlen Kopf mit aller Leidenschaft und mit allem Engagement. Das ist hier der entscheidende Punkt. Dann lesen wir noch, dass es Pläne gibt, die Ukraine aufzuteilen, den Kellogg-Plan, ein Teil Russland, ein Teil Ukraine, ein Teil besetzt von europäischen Truppen, also britische, französische und ukrainische Truppen da, dann eine zweite, dritte und vierte Zone. Das allerdings scheint für die Russen nicht annehmbar zu sein, weil sie sagen, wir wollen keine NATO-Truppen in der Ukraine. Trump kommt natürlich zusehends unter Druck, auch unter Druck von sich selbst, weil er derart weitreichende Versprechungen in den Raum gestellt hat, hier sofort Frieden herzustellen. Harvard wehrt sich gegen direkte staatliche Einflussnahme. Ja, auch die deutschen Medien beklagen sich fürchterlich über die Maßnahmen der Trump-Regierung gegen die amerikanischen Elite-Unis. Auch in der Schweiz ist das der Tenor und ich halte hier ganz klar und dezidiert dagegen. Das ist richtig, was aus meiner Sicht, was die amerikanische Regierung macht. Denn diese Universitäten, nicht nur die Top-Universitäten, aber die sind Trendsetter, die sind zu Fake-News-Fabriken geworden, zu Durchlauferhitzen, zu Megafonen dieser Woke-Ideologie, dieser Verpolitisierung des Geistes und Zurückdrängung der Wissenschaft. Die amerikanischen, auch die Elite-Universitäten, sind seit Jahren schon durchseucht regelrecht von diesem Moralismus, von diesem Ideologismus und die amerikanische Regierung tritt an, da wieder die Wissenschaft nach vorne zu bringen und deshalb setzt sie Druck auf, nimmt sie ihre Führungsverantwortung wahr und streicht diesen Universitäten die Gelder, weil diese Universitäten ihrem Forschungs- und Lehrauftrag nicht mehr gerecht werden aus Sicht dieser Regierung. Und ich warne davor jetzt, in der Schweiz haben wir schon Schlagzeilen, ja, großartig, jetzt kommen dann all diese Professoren zu uns, das wäre ganz gefährlich, weil jetzt ergreifen natürlich die Woken-Professoren die Flucht und von denen haben sie in Deutschland, weiß Gott, schon mehr als genug. Wolf und Schütz stellen sich gegen Wagenknecht, Gerumpel und Geknarze im Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist schade, weil diese Partei auch eine Alternative darstellt im Parteienspektrum, im öffentlichen Meinungsspektrum der Bundesrepublik. Joe Biden meldet sich zu Wort, atemberaubend, was da die Trump-Regierung mache. Und in Österreich lese ich viele wohlwollende Kommentare jetzt zu dieser neuen Regierung. Ein Neuanfang ohne Blender, schreibt da der von mir geschätzte Paul Lindwey, den ich schon lange kenne. Wir sind in vielerlei Hinsicht völlig anderer Auffassung. Aber ein Neuanfang ohne Blender, ja, es ist vor allem ein Neuanfang ohne Wähler. Der Wähler, die maßgebliche Entscheidung, die signifikante Entscheidung des österreichischen Wählers, über die FPÖ mit der Regierungsverantwortung zu betrauen, die ist da vom Machtestablishment schnöde gecancelt worden, abgeblasen, abgeblockt. Und das ist ein Neuanfang mit einem starken demokratischen Defizit, mit einer demokratischen Hypothek. Wobei, legal ist das alles, man kann das so machen, aber man muss sich immer bewusst bleiben, die Leute sind alles andere als dumm. Die Leute, die Wähler, sind schlauer als die Politiker. Und die merken sich das natürlich. Und die sehen, wie leichtfertig sich da eine politische Elite, eine Klasspolitik über den Wunsch hinwegsetzt. Denn in einem System, in einem Proporzsystem wie in Österreich, in einer repräsentativen Demokratie, ist das ein ganz wesentliches Zeichen, wenn die Wähler einer Partei den Vorzug geben, die ja unisono von den Medien verteufelt wird und trotzdem schneidet sie erstmals in ihrer Geschichte am stärksten ab, dann ist das ein sehr, sehr starker Willensfingerzeig, eine Willensbekundung, die man ernst nehmen sollte. Aber eben in den Medien nimmt man das eben nicht ernst und man verbrüdert sich, man verbündet sich jetzt hier in der Wagenburg. Ein Jahr Wehrpflicht auch für Frauen, das ist ebenfalls eine interessante Debatte jetzt in Österreich, dass man da die Wehrpflicht wieder einführe. Ich bin ein zwingender Befürworter dieser Maßnahmen. Und in der Presse habe ich ein interessantes Interview gelesen. Wiener FPÖ-Chef Nepp: Wer kann, geht in die Privatschule. Das ist das grosse Problem. Die Volksschulen sind in der Krise und das führt dann zu einer Separierung des Bildungssystems. Das ist alles eine Folge der ungeregelten Zuwanderung. Das zerstört auch unsere Schulen, aber nicht nur unsere Schulen. Es zerstört auch unseren Sozialstaat, es zerstört die öffentliche Sicherheit, es zerstört die Freiheit, weil je mehr Zuwanderung sie haben, desto mehr Regulierungen brauchen sie, Mikroregulierungen. Wenn sie an der Grenze nicht mehr filtern, dann brauchen sie ein Mikromanagement innerhalb des Landes. Vor allem aber zerstört diese Zuwanderung, diese ungeregelte Zuwanderung, die Schulen. Und das ist eine große Tragödie, weil unsere Volksschulen waren immer das Rückgrat unserer Demokratie, unserer Freiheit, der sozialen Mobilität. Ich habe ganz massiv profitiert von den Schweizer Volksschulen, aber diese Migrationspolitiker machen unsere Volksschulen kaputt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das waren die schnellsten 20 Minuten Ihres heutigen Tages und ich wünsche Ihnen einen ersprießlichen weiteren Fortgang des heutigen Mittwochs. Und vergessen Sie nicht, bald ist Ostern, macht euch keine Sorgen. Und Ostern vor Ostern, das ist die Weltwoche, die morgen in gedruckter Form herauskommt. Auch da dürfen Sie sich freuen. Bis gleich.